Dungeon Boys
und machen derbe Noise.
Wir kommen nie ans Ziel
und wollen doch so viel.
Wir sind die Sunshine Boys.
Boys.
Moin Konstantin.
Olaf, mein kleiner Sunshine Boy.
Es ist Zeit für eine neue Redaktionskonferenz. Und ich bin heute auf dem Weg nach Promi-Nachrichten dauernd über dasselbe Thema gestoßen, das letztes Wochenende das Top-Thema war. Kannst du dich erinnern, was das Top-Thema am letzten vergangenen Pfingstwochenende war?
Der Eurovision Song Contest.
Exakter Mundo.
Ja, wirklich?
Und jetzt
ja, ne?
Die bange Frage. Hast du geguckt?
Pass auf, ich sag's ja. Ich hab eigentlich geguckt. Aber nur so mit einem halben Ohr und halbem Auge. Und dann bin ich aber doch hin, weil traditionell komme ich immer erst zur Punkteverteilung dazu, weil das finde ich das Allergeilste. Aber sie haben es ja geändert. Jetzt erst die Jury und dann so en complet immer alle Punkte. Ach nee, dann zählen sie von hinten und sagen, Great Britain, oh sorry, 0 points. Wo du sagst, nein, oh Gott, der hat schon keinen Punkt, jetzt kriegt er wieder keinen. Das ist
also das zum einen und das andere Kuriose, diese Zählweise gibt es schon ein paar Jahre, ist, dass dann plötzlich erdrutschartige Veränderungen möglich sind. Du hast sie mühsam durch alle Jurys gebalgt und denkst, oh, sieht doch ganz gut aus für mich. Und dann kommen irgendwelche wilden Zahlen, die dich plötzlich nach hinten oder nach vorne katapultieren. Das hat mich auch sehr irritiert, aber lass mich noch mal reinkommen. Der Eurovision Song Contest, der ist für mich in allen Medien, auf alle möglichen Themen, über die wir gleich sprechen wollen, so präsent gewesen gegenüber den anderen Schnarchnasen. Da habe ich nichts Gescheites gefunden. Deswegen heute statt 3 gemischter Meldungen ein großes ESC-Special und wir überlegen, was wir nachher in der Sendung machen. Ist das okay?
Ja, ist okay. Ja, können wir machen. Okay, bin ich natürlich nicht darauf vorbereitet. Mhm. Aber ich habe es ja gesehen.
Nein, muss auch nicht.
Ich habe ja auch, ich finde ja alleine, wenn man sich schon 7-mal diesen Schnelldurchlauf anguckt, dann hat man die ganze Sendung ja gesehen.
Ja, das stimmt. Eigentlich sollte man vielleicht nur den Schnelldurchlauf senden, dann würde die Veranstaltung auch nicht 6 Stunden dauern. Aber du musst wie immer nicht im Bilde sein. Lass dich von mir ins Bild setzen, bewerte, gib Feedback, lass uns überlegen, was wir davon nachher in der Sendung machen. Ich fange mal an. Der ESC, das Erste, worüber man immer nachdenkt jedes Jahr, ist, was ist mit dem deutschen Beitrag? Und wie immer wird darüber herzhaft diskutiert. Für alle, die nicht da regelmäßig gucken, die haben es aber vielleicht mal so am Rande gehört, wir schneiden immer schlecht ab. Nicht immer. Es gab ein paar Mal, da hat Stefan Raab die Leitung gehabt und über den Künstler ein bisschen mitentschieden oder ihn mitgecoacht. Da lief es besser. Dann haben wir schließlich auch mit Lena haben wir dann sogar gewonnen.
Ja, und mit Nicole doch 82 oder 84.
Ja gut, okay, das sind jetzt ganz andere Zeiten. Da hatte ja Ralf Siegel noch alles im Griff. Da war ja noch alles gut. Aber ich sag mal so, die letzten 5 bis 10 Jahre, da ist es für Deutschland nur dann gelaufen, wenn Stefan Raab seine Finger im Spiel hatte. Ansonsten haben wir da hinschicken können, wen auch immer der federführende NDR meint, schicken zu wollen. Ja. Denn das ist meistens keine Entscheidung der Hörer, der zahlenden, GEZ-zahlenden Menschen, sondern das ist eine relativ willkürliche Entscheidung, die häufig darauf beruht, dass meiner Meinung nach Leute nicht viel Ahnung haben und sagen, aber das müsste doch klappen. In diesem Fall haben wir Jendrik hingeschickt, der ziemlich wild zusammengebastelt wurde. Er musste also ganz wilde Farben tragen, hat sich als ehemaliger Musical-Darsteller, kann er tanzen, kann er singen, kann er Ukulele spielen. Und dann hat man ihm irgendeinen Song raufgekleistert, der gute Laune und politische Botschaft gleichzeitig verbringen sollte und hat gedacht, so jetzt haben wir es doch aber mal wirklich. Und vorletzter Platz. Ja. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Ich habe nur die Diskussion mitbekommen, die meine Töchter, die das ganze Ding geguckt haben, mir dann erzählt haben, mit diesem Finger, dass er eigentlich ein Stinkefinger sein sollte. Und dann haben die aber bei der Probe gesagt, nee, Stinkefinger, das ist ja voll aggressive und so. Und dann mussten die da so eine Peace-Finger draus machen.
Das ist aber insofern auch, also die Schauspielerin oder Tänzerin, die in dieser Hand steckte, die mich übrigens verdammt an diese Postleitzahlenhand. Kannst du dich noch an Rolf erinnern?
Natürlich. 5 bis 5? Ja, ich kenne sogar einen, der hat damals da mitgemacht bei dieser Kampagne. Das waren ja die guten alten Werbezeiten noch Ende der 80er, Anfang der 90er. Wahnsinn, was die für Knete für diesen Scheißtrick rausgehauen haben. Das war ja
genau,
total
und sowas Ähnliches haben sie da wieder aufleben lassen. Und nur, dass sie eben natürlich den Finger erhoben haben. Es sollte auch von der Intention her ein Stinkefinger sein, denn natürlich die Botschaft, also mit dem Lied wollte man allen Hatern sagen, hier geht weg, das ist nicht schön. Und man hat dann aber der Schauspielerin gesagt, du musst dann einen Arm noch in den zweiten Finger stecken, dann wird es ein Peace-Zeichen. Und dann musste sie aber zwischendurch den Arm mal runternehmen, weil das doch, war es doch wieder ein Stinkefinger. Also ja, das war auch schon für mich sehr bemüht und sicherlich ein kleiner Aufreger. Aber das war es auch schon. Ansonsten war das Ganze einfach wirklich super unauthentisch, übertrieben, wild. Der Typ war völlig durchgeknallt und überfordert. Am Ende, glaube ich, auch sturztrunken, als er noch vor die Kamera trat und sagte, ach, alles nicht schlimm. Hauptsache, ich habe jetzt 30.000 Follower mehr bei Insta und wird schon irgendwie. Ich konnte das alles von vornherein nicht ernst nehmen und offensichtlich sowohl die Jury als auch die Zuschauer aus den anderen Ländern auch nicht, sodass wir wieder mal ganz weit hinten waren.
Und weißt du, wer ja ganz weit vorne lag und die fand ich von Anfang an total geil, diese Italiener. Da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt schon wieder? Allein diese Hose würde mich schon fertig machen, den ganzen Abend zu tragen. Ja. Oben nichts und unten die Hose, aber richtig schön hochgezogen. Ich fand die ganz geil, muss ich sagen. Ich fand sie irgendwie, ich weiß auch nicht, ein unangenehmer Typ, dieser Sänger, so vom Typ her. Aber irgendwie fand ich die ganz gut. Und, ja. Und insgesamt dominierte ja sehr viel Glitzer und hauteng. Ne? Also das fand ich alles ganz schön.
Naja, es
war
ist
so
ja
ein bisschen ESC, aber es war auch irgendwie, ach, es war so ein Corona-ESC. Und irgendwie, da das ja letztes Jahr ausgefallen ist, waren ja alle ganz heiß drauf. Und es hat einfach doch irgendwie 28 Stunden, nee, wie lang ging das? 5 Stunden gute Laune versprüht, oder? Die Amerikaner wollen es jetzt ja auch machen, ab nächstem Jahr, glaube ich. Und den American Song Contest. Und ach, irgendwie tat es mir nicht weh dieses Mal. Ich habe mich schon drüber aufgeregt manche Jahre und fand es alles doof und war voll anti. Und dann fand ich sie auch irgendwie, ja, ich gucke halt nur eigentlich am Ende diese Vergabe der Punkte ganz gerne, weil das finde ich immer ganz lustig, wenn die dann so hoch und runter rutschen.
Absolut. Also das zieht sich zwar auch episch lang, vor allen Dingen, wenn du das Pech hast, dass du zu jemandem schaltest, zu einem Juryvertreter, wie in unserem Fall Barbara Schöneberger, die immer vom Spielbodenplatz irgendwie oder von einem Studio in diesem Fall moderiert. Und der will plötzlich diese 10 Sekunden Fame total für sich nutzen und fängt an, irgendwas Lustiges zu machen oder zu singen. Und alle wollen eigentlich nur, dass es weitergeht und er die Punkte raushaut. Aber nochmal eben ganz zurück zum italienischen Sieger. Ja, also ich muss als Fan der Gitarren- und Rockmusik sagen, es gefällt mir natürlich, dass dieses Lied gewonnen hat. Auch das Lied gefällt mir ganz gut. Die Band selber war für mich auch so ein bisschen zusammengestellt am Reißbrett, wie kann man Rock'n'Roll.
Aber das stimmt nicht. Aber ich habe ja, also hat jedenfalls Peter Urban erzählt, die haben in Rom auf der Straße angefangen und das wiederum fand ich ja schon wieder sympathisch. Dass das
die
so
Band als solche, ja, aber die ich meinte jetzt mehr die Performance, das Outfit, du bist ja selber jetzt auf die Glitzersachen eingegangen, da sind also die Stiefel von Kiss, die Glitzerhosen von Sweet oder die Langhaare von Bon Jovi und der Kajal von Marilyn Manson und dann, dass man dann als Sänger zum Gitarristen während des Auftritts noch einen Kuschi auf den Mund gibt und so, das war mir alles ein bisschen zu kalkuliert, den Auftritt fand ich total doof, aber das Lied, das passt schon. Und dann zu deiner Bewertung, dass die ganze Veranstaltung eigentlich ganz gut war für jemanden, der da jetzt sonst nicht so drauf steht, das kann ich total teilen. Lustigerweise, wir haben es also hier mit Corona-konformer Gruppe durchgeguckt, aber mir haben die Lieder erst nicht so gefallen. Aber als ich am nächsten Tag mir bei Spotify nochmal einige Lieder im Detail angehört habe, da haben die mich richtig umgehauen. Unter anderem, und das hätte ich nie gedacht, der französische Beitrag.
Aber den fand ich richtig gut, von Anfang an.
Voilà, wo ich dachte, oh Alter, seid ihr aber wirklich stehen geblieben in eurer Entwicklung, wenn ihr so einen alten Chanson ganz klassisch präsentiert. Das Lied wurde immer besser, je öfter ich es gehört habe. Und inzwischen muss ich sagen, hätte ich dem Lied fast mehr den Sieg gewünscht als den Italienern.
Also ich fand die, ja, ich auch tatsächlich. Ich fand die Italiener irgendwie gut, aber die Französin und ihren Song fand ich auch richtig stark. Also weil es einfach so pur war, weißt du? Das war so runtergebrochen. Pur. Und das Restliche, also pur fällt ja dann schon auf bei diesen, welche Band war das denn, diese drei Frauen mit diesen unfassbaren Haaren, wo ich frage, ob sie die wieder abkriegen alle oder wie lange dauert das, die einzeln da wieder rauszuziehen mit so Lösungsmitteln irgendwie. Wahnsinn. Also und so Bonbons da, so Frauen irgendwie so knallengen Dingern und so Bonbonfarben, das ist ja alles schon, also man fragt sich ja, da man nicht mehr oben einen draufsetzen kann, musst du halt tief stapeln, um aufzufallen. Und das war bei den Franzosen eigentlich ganz cool, fand ich.
Das ist auch das, was mich an Musical-Pfeife Jendrik gestört hat, dem also auch versucht wurde, jede Farbe dieser Welt irgendwie reinzudonnern und so ein Brimborium zu machen. Und wir erinnern uns, deutsche Beiträge, Lena im schwarzen, dezenten Kleid, wenn auch so ein bisschen auf deutsches Fräulein, Max Mutzke, der quasi mit dem Hintergrund verschmolzen ist, den man eigentlich fast gar nicht sehen konnte, der einfach nur durch seine geile Stimme beeindruckt
hat. Und der ja auch immer die Augen zu hat, wenn er singt.
Ja, genau. Michael Schulte, einfach ganz entspannte, authentische Typen mit geiler Stimme und geilem Lied. So einfach ist es. Und genau das hat sich auch, gut, die Italiener sprechen dem jetzt ein bisschen entgegen, aber zum Beispiel, dass der französische Song so authentisch und nah, wie du es auch empfunden hast, auf Platz 2 ist. Und dann war der Schweizer Kollege, der so ein bisschen skurril war. Aber
ja, den fand ich gruselig. Ja, den habe ich leider nur im Recap gesehen, 5-mal. Ja. Den fand ich gruselig.
Also von daher, ich finde auch die Veranstaltung, dass es sie gab, dass es sie Corona-konform gab. Manches hätten wir uns die letzten Monate sparen können, aber das war jetzt, glaube ich, alles zur richtigen Zeit. Und vielleicht sollte Deutschland wirklich mal die Menschen abstimmen lassen oder sich anderen Berater holen und nicht versuchen, irgendwas zusammenzustellen, was dann überhaupt nicht funktioniert. Und wie gesagt, Jendrik hat jetzt seine 30.000 Follower mehr und dem tut es nicht weh. Morgen kann er sich wieder bei Stage Entertainment bewerben, um die ersten Rollen, die dann wieder gehen. Aber das war gar nichts. Mhm. Und wir freuen uns, dass es schöne Lieder gab und dass es gut funktioniert hat. Fun Fact: Peter Urban, früher ja noch irgendwie von vor Ort, saß in Lockstedt im Studio. Hat es also so, wie wir alle eigentlich am Fernsehen gesehen und dann eben kommentiert. Aber er ist immer noch steil dabei und ich glaube, ein paar Jahre wird das noch machen für uns.
Ja, der macht das, glaube ich, seit 1997. Ne? Das ist ja auch echt schon, der ist ja eine Legende, kann man eigentlich sagen. Auf jeden Fall hat er Ahnung. Der hat immer ein paar Side-Stories noch dabei und er nervt halt. Sogar die Kinder nervt er, wenn die da Englisch reden und dann quatscht er darüber, weil er immer noch glaubt, dass die Zuschauer vielleicht kein Englisch verstehen und gelangweilt sind, wenn die Moderatoren nur Englisch reden und nicht Deutsch. Frechheit. Und das ist so ein bisschen, da kann er sich noch mehr zurückhalten, immer mit den Jahren, immer mehr, weil das ja doch relativ junge Zuschauer wieder gucken, muss ich sagen. Und welche Idee ich richtig gut fand, und das hat mir fast am meisten Spaß gemacht, jedenfalls in dem Teil, den ich gesehen habe, waren diese Einblendungen unten von, ich glaube, es war nur Twitter, ne? Aber da waren ja wirklich lustige Sachen dabei, was manche Leute dann geschrieben haben, gerade wenn es sich dann so zieht und wenn die dann da ihre Haare werfen und so. Also haben wir ein paar Mal auf dem Sofa gesessen und schallend gelacht. Also das fand ich ganz gut.
Das muss ich auch sagen. Dann haben wir das jetzt soweit und abschließend nochmal auch, wie das in Deutschland mit Barbara Schöneberger, da habe ich nichts auszusetzen, die mag ich sehr gerne, vielen geht sie ja dann auch ein bisschen auf den Keks. Nur die hat dann dabei gehabt, die Jury, die für Deutschland bewertet hat. Und ich habe die beiden Figuren angeguckt und vielleicht auch zu spät eingeschaltet, ich wusste nicht, wer das war und sie haben für mich auch überhaupt keine Kompetenz ausgestrahlt und da habe ich so gedacht, diese beiden Menschen entscheiden jetzt gerade mal über Glück und Unglück dieser ganzen Teilnehmer, die sich da seit einem Jahr drauf vorbereiten. Ich hätte gedacht, da steht jetzt wenigstens H.P. Baxter, Dieter Bohlen oder meinetwegen auch ein gewiefter Komponist, der das viele Jahre schon erfolgreich gemacht hat. Aber wer entscheidet das? Wer stellt die beiden Menschen hin und sagt, hier, hört euch die 26 Lieder an oder 25 minus Deutschland und sagt, was ihr davon gut findet und was nicht? Finde ich alles sehr schwierig.
Das müsste eigentlich, müsste das so eine Bundesversammlung sein, so eine runtergebrochene.
So.
Weißt du, der Bundespräsident wird ja auch von der Bundesversammlung gewählt. Und das ist ja immer, das sind ja, sind das alle Abgeordnete? Auf jeden Fall sind es ja dann noch einige Promis und auch einfach so ein paar Leute aus dem bunten Leben. Die sollen ja so, naja, es funktioniert vielleicht nicht ganz, aber die sollen ja so einen Querschnitt der Bevölkerung einfach widerspiegeln. Und das tun natürlich zwei so eine Typen. Ich weiß jetzt nicht, wer das war, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass es nur zwei sind. Die tun das natürlich in gar keinem Fall.
Ja, und dann ist da natürlich, wird versucht, diese Show dann drumrum. Früher ist das ja dann bei guten Tagen am Spielbudenplatz draußen und alle Menschen können mitfeiern und dann ist natürlich auch mehr Action. Das war jetzt alles nicht möglich, kam aus dem Studio, da musste ausgerechnet Sarah Connor hingestellt werden, die null Bock hatte. Die hat dann hinterher nochmal was gesungen, die sah aus, als ob sie echt auf den Flieger wartet, dass das wirklich das Gesicht hätte ich malen können, so gepisst sah sie aus. Also das Gefühl konnte man da nicht so richtig übertragen, diese Show drumrum, auch von einer hochbemühten Barbara Schöneberger, das erschließt sich mir alles nicht. Wie du sagst, da sollte vielleicht mehr eine größere Runde sitzen. Die sitzen vielleicht auch um so einen Tisch rum, diskutieren. Da will ich Action sehen. Wie kommen die zu ihren Entscheidungen? Kann man mal zwischendurch einblenden irgendwie so.
Ja, die könnte man doch auf einem anderen Kanal, könnte man die doch bringen. Also es gibt auch, weißt du, im dritten dann. Second Screen, dass man, dass der NDR quasi live die Kommentare von denen hat. Wenn man das hören will, was die singen, dann kann man ja rüber zum, wo läuft das? Im ersten, ne? Und, ja. Und wenn man aber hören will, was die Jury live dazu sagt, dann wäre das ja auch ein bisschen transparent. Dann können die sagen, ja, nee, das ist mir jetzt nicht gut genug gesungen gewesen oder das ist ein bisschen einfach oder das ist doch ein Plagiat, die drei Akkorde kenne ich doch zusammen. Aber weißt du, das wäre doch cool, wenn der NDR komplett in der gleichen Zeit parallel, meinetwegen auch einfach nur online im Stream, aber diese Jury bringt und dann sitzen da meinetwegen tatsächlich ein paar eloquente Typen, irgendwelche Musikproduzenten oder meinetwegen Bohlen oder wer auch immer, und reden über die und vergeben daraufhin Punkte. Aber das wäre doch dann total geil nachzuvollziehen, warum die eigentlich diese Punkte vergeben und nicht im stillen Kämmerlein so ausgeknobelt, Xing-Shang-Shong-mäßig unterm Tisch. Also ja. Das wäre doch geil.
Das sollte man mal anregen. Ist leider keine Schnapsidee, weil wir können es nicht wirklich selber umsetzen. Wir brauchen die Unterstützung vom NDR dafür. Aber das fände ich gut und das würde ich auch annehmen, weil ich möchte das dann auch mal mitverfolgen. Ich möchte auch hören, wie die sich reiben, wie die sich quälen und nicht irgendwie nur sagen, scheiße, war gerade pinkeln, kommt zu spät rein, Kostüm doof, ich gebe nur einen Punkt. So, also so stelle ich es mir vor, weil vielleicht haben sie ja die Lieder vorher in Ruhe gehört und vorher bewertet und haben dann nur noch die Performance auf sich wirken lassen. Und da gab es ja auch generell viel zu sehen, wie du gesagt hast, viele Haare, viel wildes Geglitzer. Aber mir war das ein bisschen zu einfach. Und noch einmal zurück zu Jendrik, der hinterher natürlich nicht Enttäuschung zeigen wollte, weil er ja auch so ein Gute-Laune-Lied gemacht hat. Und er sagt, ach, eine gute Position. Deswegen wollte ich ja nie am ESC teilnehmen. Ich wollte das einfach nur für mich mal machen. Ich wollte da mal hinfahren und mit der Gemeinschaft feiern.
Das ist aber auch schön. Das spiegelt aber schön den Zeitgeist wieder.
Ein Armutszeugnis finde, ehrlich gesagt.
Ja, das spiegelt schön den Zeitgeist wieder. Ich denke mal einfach nur an mich. Ich habe Bock auf eine geile Zeit. Ich will ein bisschen Follower. Scheiß der Hund drauf. Also, das ist
jetzt. Es geht mir gar nicht darum, Deutschland gewinnen zu sehen und die Fahne rauszuhängen und zu jubeln. Aber ehrlich gesagt, das ist ein Wettbewerb. Und wir wollen ja irgendwie, wir wollen uns ja über das Feedback auch freuen dürfen und sagen dürfen, Mensch, ein schönes Lied, der hat viel Anerkennung bekommen. Und deswegen ist er eben nicht Vorletzter geworden, sondern meinetwegen Zehnter. Und er tut so, als ob das alles egal ist. Hauptsache, er hat eine gute Zeit. Ich fand, das hat ihn komplett disqualifiziert. Und die Leute, die sich für ihn entschieden haben. Und er, wie gesagt, er wurde nicht von den Menschen, von den Zuhörern und Zuschauern gewählt, sondern irgendwie installiert. Und das muss aufhören. Und dann machen wir noch die Second-Screen-Beratung mit einer vernünftigen Jury. Und dann haben wir das Ding vielleicht auch wieder rund.
Ja, und es gibt ja noch den Kinder-ESC irgendwann jetzt aus Paris. Was? Ich glaube, weiß nicht, diese, nächste, übernächste Woche. Da gibt's, und ich glaube, als ich nämlich dann meine Kinder so gehört habe und beobachtet, wie die ihre Punkte vergeben würden, ne? Die waren die ganze Zeit so, oh nein, der kann ja überhaupt nicht singen, dem würde ich ganz viele Punkte geben, der tut mir voll leid. Wo ich dachte, oh, Kinder sind so geil. Das ist so, oh nein, der sieht so traurig aus, der hinten links, der Drummer. Oh, dem würde ich aber 12 Punkte geben und so. Und das finde ich total geil. Man könnte ja parallel verschiedene Jurys laufen lassen, auch noch eine Kinderjury. Ja. Weil die einfach
oder
ganz anders bewerten.
Oder so ein Kinder-Sonderpreis, Sonder-Award oder sowas. Ja. Es muss ja nicht nur einen Sieger geben,
Choice.
Der dann alleine der Beste ist. Kids' Choice, der kriegt dann einen Extra-Preis oder was. Ich meine, letztlich geht es ja um Feedback, um Respekt, um Anerkennung, nicht um Geldpreis. Ich weiß gar nicht, kriegt der Gewinner einen Geldpreis? Das weiß ich gar nicht.
Ja, der wird auf jeden Fall monetarisieren können hinterher, ne? Also der Gewinner, das läuft dann schon, glaube ich.
Aber ein Kids' Choice finde ich geil und dass man einfach mal sagt, okay, es gibt vielleicht sowas noch wie nur den Gewinner der Menschen, dass wir uns gar nicht von irgendwelchen Jurys, von denen auch keiner weiß, manchmal ist es immer noch so, dass dann die Nachbarländer im osteuropäischen Raum sich gegenseitig Punkte geben. Das hat ja noch nie ganz aufgehört, dass man sich da einfach pauschal unterstützt. Umso schöner, wenn es mehr die Menschen entscheiden und nicht irgendwelche Jurys, die dann vielleicht sogar noch ein bisschen politischen Hintergrund haben.
Ja. Den russischen Beitrag fand ich übrigens auch ziemlich traditionell mit diesem Babuschkas und diesen Pferden, die da hinten verschwinden und so. Und auch Ukraine, das ist, du hättest gar nicht einblenden müssen. Ich wusste sofort, was das ist.
Wobei, da sprichst du was an. Ukraine war für mich fast das allerbeste Lied noch. Also ich habe sehr auf dem französischen Beitrag abgehoben.
Ich fand es gruselig.
Wenn du dir nur mal das ukrainische Lied anhörst, ich stehe ja auch nicht nur auf Rock, sondern auch ein bisschen in elektronische Sachen. Und wenn du
Du meinst Litauen.
Nee, ich meine die Ukraine.
Die fand ich nämlich richtig gut.
Nee, ich meine die Ukraine. Das war das mit der Frau mit den streng gegelten Haaren nach hinten und der sehr komischen Band, die so Lichtringe geworfen haben.
Und so komische
die
alte Band Bäume angesprüht vorne drumherum.
Ja. Die Band mal weg, die Performance mal weg, nur das Lied. Ich empfehle da wirklich nochmal bei Spotify die offizielle ESC-Playlist. Man entdeckt die Lieder nochmal ganz neu, weil man diesen ganzen Zinnober nicht sieht und diese ganzen komischen Eindrücke. Und man kann es vor allen Dingen nochmal ballern lassen.
Ja, das ist ein guter Tipp. Das mache ich mal.
Ja. Die ESC-Playlist und ich glaube, wir haben da eine Menge nachher in der Sendung, worüber wir sprechen können.
Ey, wo du übrigens gerade sagst, wo wir gerade über Russland, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wo wir gerade über Russland sprechen. Diese Sendung geht ja am 28. online, ne? 28. Mai, Freitag. sind wir ja. Ja. Und weißt du, was das für ein Jahrestag ist? Habe ich nämlich gerade zufällig gelesen heute.
Nein.
Heute vor 34 Jahren flog Matthias Rust mit seiner Cessna auf den Roten Platz.
Oha.
Weißt du das noch?
Ich wusste nicht mal, dass Cessna heißt. Ich hätte Cessna gesagt. Ja, aber das ist ein Spiel für Könige. Und das ist so, so lange
her. Vielleicht bin ich auch falsch mit Cessna. Ey, das ist nämlich richtig abgefahren. Der Typ ist nämlich, ich dachte, na, der ist so bummelig losgeflogen, hat er gedacht, naja, jetzt ärgere ich die mal und fliegt dahin. Ey, der hat das derbe geplant. Der ist in Hamburg los, in Fuhlsbüttel. Und dann hat er irgendwie irgendwo nördlich von Hamburg hat er dann Zwischenstopp gemacht, hat die Rückbänke rausgeschraubt, weggeschmissen, hat Kanister für Treibstoff hinten rein. Dann ist er über die Färöerinseln nach Reykjavik, nach Island geflogen. Von da über Bergen und über Helsinki zurück, immer mit Zwischenstopp, weil das ja so ein kleines Ding ist. Da musste immer hinten Kerosin wieder rein. Und dann ist der nach Russland und dann ist er an den Bahnlinien entlang geflogen. Und weil er auch nicht so richtig wusste, wahrscheinlich, wo es lang geht. Und dann hat er sich einen Motorradhelm aufgesetzt, weil er wusste, hier wird es gleich eventuell ein bisschen unangenehm. Und dann ist er so tief geflogen, die hatten den sofort auf dem Schirm. Dann kamen scheinbar gleich so ein paar Mix an. Das ist so aktuell wie jetzt in Belarus. Und dann ist er da irgendwie auf den Platz gelandet, hat ein paar Runden noch gedreht und haben den ja sofort wegverhaftet. Ich glaube, 4 Jahre sollte der ins Arbeitslager, hat dann 14 Monate abgesessen da und das war ja auch alles so schon, da wurde es ja schon sehr weich mit Gorbatschow und so, ne? Da gab es ja schon Verhandlungen, da hat er Glück gehabt. Aber, und wo du fragst, was der jetzt macht, ich habe es durch Zufall gerade gelesen, weil es Jahrestag ist, der hat danach ja noch eine Krankenschwester irgendwie angestochen mit dem Messer, weil sie ihn nicht küssen wollte. Also auch ein skurriler Typ. Und dann hat der war hinterher total verrückt, der war dann, der war professioneller Pokerspieler. Und bis er dann irgendwie vor 10 Jahren oder was gesagt hat, jetzt habe ich meine Schäfchen im Trockenen und jetzt macht er, glaube ich, eine Yogaschule in der Schweiz oder ich weiß nicht, irgendwie so.
Ja, also, da ist so einiges im Topf auf jeden Fall.
Verrückter Typ. Heute vor 34 Jahren. Ich weiß noch genau, wie es in der Tagesschau kam. Mit diesem Nerd mit der Brille.
Ja. Mich würde jetzt wieder mehr interessieren, wer hat das Flugzeug da weggebracht?
Das Flugzeug, das kann ich dir sofort sagen. Das Flugzeug wurde aufgekauft von so einem Museum, glaube ich, oder so. Und das sollte dann in eine Ausstellung oder wurde nach Japan verkauft und sollte dann in so eine Ausstellung über den Kalten Krieg oder ich weiß nicht was, aber irgendwie so. Ich glaube, das wurde dann steht wahrscheinlich irgendwo immer noch rum in irgendeiner Halle oder so und verstaubt so langsam.
Ja, aber es muss ja auch irgendwie einer von dem Platz wieder gekriegt haben. Da muss man erstmal alle wieder weggeschickt haben, damit er da starten kann und so. Aber gut, wenn er da landen konnte, wird man da auch wieder starten können. Ich war leider nie auf dem Roten Platz, aber ich denke mal, da wird genug Platz sein.
Ja, der ist auf so einer Brücke, ist der gelandet, weil zu viele Leute auf dem Platz waren und die wollte dann doch nicht ummähen. Oh. Verrückt genug wäre gewesen, aber auf jeden Fall interessant. Was heißt interessanter? Ein skurriler Typ.
Ja, skurriler Typ und genauso skurril wie der ESC dieses Jahr. Und da machen wir jetzt gar keine Entscheidung. Wir labern das einfach nachher alles dick in der Sendung und dann wird uns schon genügend einfallen. Und am Ende erzählst du noch vom Roten Platz und Matthias Russ. Kommen wir direkt zu unserer nächsten Rubrik, die sich schon ein bisschen als alteingesessen und etabliert zeigt. Der Branchenbreaker ist noch nicht so lange dabei, macht aber sehr viel Spaß. Und du hast dir bei mir eine Branche gewünscht, die dringend, aber so dringend renoviert werden müsste. Ich würde fast sagen, eigentlich muss sie weg. Aber du hast gesagt, nein, da ist noch Hoffnung. Und zwar ist es?
Es ist die Deutsche Post. Die ist nämlich im Sinkflug wie Matthias Rust. Ich sag's dir.
So.
Ich habe nämlich mal recherchiert und da hat Corona noch gar nicht so einen großen Einfluss drauf. Aber von 2019 bis 2020 haben die fast 2 Milliarden Briefe weniger transportieren müssen. Ist ja klar, E-Mail, aber auch WhatsApp und mal schnell anrufen und so. Das ersetzt natürlich vieles. Aber es ist doch so ein bisschen, ich finde es schade, ehrlich gesagt. Bist du ein Briefeschreiber?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich versuche alles zu vermeiden in dem Bereich, wo ich mit der Post Kontakt habe, weil alles mich wirklich ein bisschen aufregt. Es fängt damit an, dass es keine Briefkästen mehr gibt. Ich muss in einer Großstadt wie Hamburg, in der ich lebe, suchen, um einen Briefkasten zu finden. Und wenn ich wehe, ich will mal was von der Post in einer Filiale, lange Schlangen, unfreundliche Menschen, lahmarschig. Dafür vorne im Eingangsbereich werden dir 1 Milliarde Sachen angeboten. Vom Geodreieck über den Dufterfrischer. Nur nicht das, was ich brauche. Zum Beispiel einfach mal Briefmarken. Da muss ich dann mit Kleingeld passend bezahlen und all solche Dinge. Nee, ich vermeide Briefe, wo ich kann.
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du, aber eher im Paketbereich. Das finde ich gruselig. Mhm. Und das ist ja dann auch alles dieses Outgesourcete und so. Aber die gute alte Bundespost, die es ja so nicht mehr gibt, finde ich irgendwie, also ich bin ja so romantisch, ich finde das, bin mit Neues aus Uhlenbusch irgendwie groß geworden mit, wie hieß er, Heini, glaube ich, Heini oder Willi, der Briefträger, und dann auch in der Schwarzwaldklinik, das sind ja alles so romantisierte Briefträger-Dinger und die bringen ja auch immer schöne Sachen, die haben ihre Tasche dabei und dann legen sie da den Liebesbrief, der gut riecht, irgendwie aufs Fenster des Sims und dann gehen sie weg und ich weiß nicht was. Also ich finde die Post irgendwie gut und tatsächlich hat meine Frau mir vor ein paar Jahren einen schönen Füller einfach, einen Füllfederhalter geschenkt, weil ich aber auch gerne einen wollte. Und es gibt so ein paar Leute, denen schreibe ich regelmäßig Briefe. Und zwar, weil es total, ich finde, es macht total Spaß. Aber natürlich schreibe ich deutlich weniger Briefe noch als früher, als Kind, wo man wirklich, und das finde ich total toll, Brieffreundschaften hatte. Hattest du mal so in der Schule so eine Brieffreundschaft, wo man dann irgendwie, was weiß ich, Englisch üben sollte oder Französisch oder Spanisch oder was. Und da hat man so dreimal im Jahr einen Brief gekriegt und zweimal einen zurückgeschrieben oder so. Hattest du sowas?
Bien sûr, hatte ich nach Rouen, wo die Austauschstadt war meiner Schule und wo ich dann auch mal hingefahren bin und der Kollege, der auch noch Pierre hieß, als ob es keinen anderen französischen Namen gibt, kam dann irgendwann zu mir. Um das Ganze einzuheizen, hat man sich davor und danach Briefe geschrieben. Er musste auf Deutsch, ich musste auf Französisch. Aber das zählt, glaube ich, nicht, weil das ja alles, was im Rahmen der Schule war, war ja nicht freiwillig und war ja nicht schön, ne?
Ja, aber irgendwie zählt es doch. Also bei mir war es so, ich bin ja dann weggezogen aus Freiburg in der dritten Klasse und aus Essen nach Freiburg. Und da habe ich so viele tolle Briefe, immer noch. Und ich gucke die, wenn ich sie irgendwo mal wiederfinde, lese ich sie durch und lache mich tot. Und die Gegenstücke haben die Leute wahrscheinlich schon längst weggeschmissen. Aber irgendwie finde ich Brief irgendwie toll. Ich meiner Patentante, die ist fast 90, der schreibe ich gerne Briefe und lege noch Fotos bei, weil die halt auch kein Handy hat und kein Computer und all das. Und deswegen, also ich bin ein großer Verfechter des Briefs. Und ich würde gerne die Post, die tatsächlich echt auf einem absolut absteigenden Ast ist, jetzt überlegen sie, ob sie montags nicht mehr ausliefern und all das. Und auch die Postkästen, ich glaube, wie in Schweden, wollen sie dann eher doch mal zusammenfassen, dass man sich so am Ende der Straße aus dem großen Sammelding seine Post rausholt. Und das sind wahrscheinlich alles Überlegungen, um Kosten zu sparen. Und das Porto geht immer höher jedes Jahr. Und man kann die ganzen alten Briefmarken, natürlich, weil es halt einfach sich nicht mehr lohnt. Das ist einfach ein Ding. Und da müssen wir jetzt kommen, Olaf, und müssen die Post retten. Und ich finde, Briefmarken zu sammeln wahnsinnig langweilig. Habe ich noch nie verstanden, auch diesen alten Gag. Komm, ich zeig dir meine Briefmarkensammlung. Aber natürlich könnte man die Briefmarke, die jeder irgendwie die Hand nimmt, oder auch das Kuvert, was man hinten zuklebt, den muss man ja entweder so anschleckern oder man hat was Selbstklebendes. Natürlich in Corona-Zeiten mit dem Anschleckern ziemlich schwierig, aber irgendwann sind wir ja auch durch. Ich habe schon gedacht, vielleicht könnte man da so Sachen drauf machen. Weißt du, so muss ja nicht eine Droge sein, aber irgendwas, was die Farben verändert für eine halbe Stunde. Das könnte doch so eine kleine...
Deine persönlichen Farben jetzt oder die von der Briefmarke?
Sowohl als auch. Aber so eine kleine Animation, muss ja auch nicht auf jeder sein, aber so ein bisschen die Leute animieren, Briefmarken zu kaufen und mal gucken, was passiert, wenn man die anschleckert. Vielleicht britzelt es auch, da ist so wie in diesen Kaugummis oder bei dem Kaktuseis oben auf der Spitze, das ist ja so ein Britzelzeug drin. Einfach so kleine Gags, dass die Kinder mal wieder Lust auf Briefe schreiben haben. Das dachte ich, wäre so eine, da könnte man mal starten mit so ein bisschen die Briefmarken cooler zu machen. Und dann habe ich noch gleich eine andere Sache gehabt. Man könnte ja auch unter die Briefmarken, die man eben nicht anschlägt, sondern so abzieht wie ein Aufkleber. Vielleicht ist unter jeder Hundertsten ist vielleicht ein kleiner Gutschein für irgendwas.
Ah.
Weißt du? Das war wie so ein Rubbellos im Grunde, dass man so, weiß nicht.
Dass auch mehr Spannung, auch bei ungeliebten Briefen ein bisschen Spannung entsteht. Man könnte wenigstens, man hat gerade eine Mahnung bekommen, aber man kann trotzdem hoffen, dass da gleich ein 5-Euro-Gewinngutschein drin ist.
Ach, das ist auch eine gute Idee. Du meinst dann unter den Briefen, die man kriegt?
Ja.
Ach, das ist auch geil, ja.
Also, ich will noch mal einmal kurz haten. Bei mir ist es so, Brief bedeutet nur Schlechtes. Weil selbst meine lieben Menschen, die mir zum Beispiel zum Geburtstag einen Gruß senden, und da ist dann ja manchmal vielleicht eine Kleinigkeit dabei, in Barform oder anderer Form, selbst die schreiben nicht mehr, weil sie sagen, ey, das kommt weg, haben wir wirklich mehrfach erlebt in der Familie, dass das Geld dann wegkommt oder dass auf Verdacht das Geld drin ist, die Briefe verschwinden, da hat man keinen Bock mehr drauf. Bei mir ist es so, im Briefkasten was drin bedeutet für mich eigentlich nur Unangenehmes, Behördliches, etwas, wo ich mich kümmern muss, dass so Menschen wie du, die noch schöne Sachen schicken, das ist wenig geworden. Das Sinnliche, das Erlebnis, da hat extra jemand sich für mich Gedanken gemacht. Dann Tonnen von Werbung. Spam-Mails kann ich abbestellen, gibt es einen Knopf. Was mache ich mit diesen Briefwerbungen, die ich nicht will, die auch von der Deutschen Post teilweise selber ja mit ihrem ganzen in Folie eingeschweißten Sondermüllsachen da reinkommen. Also das muss alles weg. Dann hast du schon gesagt, okay, also wenn schon ein Brief, dann mit einer gewissen Liebe zum Detail, mit diesem vielleicht auch gewinnspielartigen, dass man sagt, da gibt es noch mehr, da gibt es noch was zu entdecken, was zu überraschen. Ich finde, die Post sollte, wenn sie denn was bringt, die sinnlichen, die schönen und dann gerne auch vielleicht ein bisschen teureren Sachen bringen, dass man auch wieder Lust bekommt, dem anderen was zu schicken. Die müssen dafür Angebote schaffen. Was kann der Brief noch sein? Kann er Musik abspielen? Kann er Postbote selber klingeln? Ein singendes Telegramm. Er hat eine Botschaft, die er persönlich überbringt und sagt, hier, der Konstantin hat an dich gedacht, du hast heute die Haare schön. Einfach was, womit man nicht rechnet. Ich würde sagen, lieber darauf konzentrieren, als einfach nur zu versuchen, möglichst stumpf und billig so viel wie möglich Papiermüll irgendwo da reinzustopfen und dann am besten so schnell wie möglich weg und holen Sie es bitte eigentlich alles selber ab. Wir wollen Sie gar nicht sehen, lieber Kunde. So, da müssen Sie mehr in die Sinnlichkeit zurückkommen.
Ja, das finde ich gut. Also tatsächlich finde ich das gut. Und dann könnte man die auch ja, die Postboten, dieses Singen ist natürlich vielleicht so eine Hemmschwelle, aber vielleicht können die einfach mit einer Ukulele. Eine Ukulele brauchst nur drei. Das könnte man in die Postboten-Grundausbildung einbauen. Du brauchst nur drei Akkorde auf der Ukulele und du zauberst jedem ein Grinsen aufs Gesicht. Und ja. Also einfach Postboten haben eine kleine Ukulele über der Schulter und auch auf der Straße, wenn sie jemanden treffen, einfach so ein Image-Boost für die Post. Dann hauen sie auch mal kurz einen raus und das ist doch lustig, wie so ein fahrender Gesell da irgendwie. Und dann müssen sie auch von diesen blöden Uniformen wieder weg. Die müssen zurück zu diesen schönen, diesen blauen, schönen Uniformen. Das ist so, amtlich. Das ist so Dorf, nicht Bulle, wollte ich schon sagen, aber so Dorfpostbote. Das finde ich irgendwie.
Ja.
Also man könnte
man kennt seine Postboten auch gar nicht mehr hier in der Stadt. Das ist ja auch früher anders gewesen. Wechselt dann auch sehr. Und genau, also dadurch, dass er anders auftritt, dass er eine andere Wirkung hat und nicht so aussieht wie, ja, wirklich die ungeliebteste Hilfskraft, bekommst du wieder eine Beziehung zu dem Menschen. Und dann braucht er auch nicht jeden Tag kommen. Also können wir auch gerne machen, dass er sagt, okay, dann hat er jetzt mehr zu tun und es wird persönlicher. Dafür kommt er nur noch zweimal in der Woche. Wäre für mich völlig okay. Welche Postzustellung ist denn tagesaktuell eilig, außer jetzt vielleicht für Behörden, die da jetzt ganz wichtige Unterlagen einsammeln? Für mich, ey, nichts von dem, was ich kriege, selbst wenn das Finanzamt mir schreibt, habe ich noch einen Monat Frist, darauf zu reagieren. Dabei bin ich nicht darauf angewiesen, dass hier jeden Tag die Post kommt.
Nee, und das andere Extrem, das hat mir mal vor vielen Jahren, mein Großvater ist schon vor 20 Jahren gestorben, da war er 100, also der war schon sehr alt und der sagte irgendwann mal zu mir, also die Post ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war. Also früher kam die zweimal am Tag, dann war ich so, was? Ja. Weißt du, was? Wann kam denn die Post zweimal am Tag?
Die Abendpost kam nochmal.
Ja, wirklich. Dann sagte er so, das ist nicht so lange her. Und dann war ich so, Also bei uns, bei euch auf dem Dorf vielleicht, aber nee, bei uns kommt doch die Post immer nur einmal, so vormittags oder bis mittags halt spätestens.
Ja.
Und dann beharrte er darauf, nein, also das ist nicht so lange her, dass die zweimal am Tag kam. Und dann sagte er irgendwann den schönen Satz, naja, du weißt doch, die kaiserliche Post. Und dann dachte ich, Alter, das ist wirklich, der ist richtig alt, der ist Anfang des, der
mit Trompete.
Der ist 1902, glaube ich, geboren. Der hat die kaiserliche Post, die kam zweimal am Tag, kamen die da auf den Hof geritten. Ja, wahrscheinlich mit Fanfare noch auf dem Pferd. Also, da sind wir weit von entfernt. Aber ich bin auch dafür, wir können die ruhig reduzieren auf 3 Tage die Woche meinetwegen oder so. Und ganz ehrlich, niemand braucht sie mehr. Wir haben E-Mails, wir haben all das. Das ist dokumentensicher. Vieles kann man sich sparen. Man kriegt sie nur groß über Emotionen und über Schönes. Also gute Erlebnisse mit der Post. Und dann muss man direkt diese ganzen Läden, ich weiß genau, was du meinst, man kommt da an, man findet das Paket nicht. Dann wird man gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Wo du sagst, Entschuldigung, ich bin doch der Empfänger. Ja, aber wie sieht's denn aus? Hab wohl schon gefragt. Wo du sagst, ich meine, jeder kennt 1000 Geschichten. Müssen wir gar nicht anfangen. Ja. DHL, brauchst nur einmal anfangen, hast den ganzen Abend Stammtisch. Aber ich kann es auch gut nachvollziehen. Es gibt die unmöglichsten Sachen. Aber ich finde es irgendwie schade. Ich fände einen Postboten gut. Und das kann meinetwegen, kann auch eine private Post sein. Die können dann singen und weißt du, es gab immer so andere Postdinger, die haben es nie so richtig geschafft. Außer in Spanien, wo es diese Schweizer Post und Correos oder was gibt. Nee, Correos ist Schweizer. Die haben auch verschiedene Postunternehmen. Da musst du immer aufpassen. Du kaufst die Briefmarken von den einen und dann stehst du vor dem Postkasten von den anderen und denkst so, oh nein, das ist ja wieder das Falsche. Die nehmen die ja gar nicht mit. Die schmeißen die ja gleich weg. In Spanien ist es auch also total vertüdelt.
Das ist natürlich auch ein Problem, dass das Monopol, es ist zwar aufgebrochen, es gibt, glaube ich, ein paar private Anbieter, aber das ist schwierig, das setzt sich alles nicht durch, das ist für die auch nicht wirtschaftlich. Da brauchen wir nicht drüber reden, es soll dann schon so bleiben, aber bitte bisschen persönlicher, sich ein bisschen mehr auf Services konzentrieren, die nahbarer sind und nicht jetzt mit Gewalt mir versuchen, da einfach jeden Müll reinzuwerfen und bei allem, die mir wichtig sind, funktioniert es dann nicht. Und dann müssen wir einfach nochmal über die Filiale reden. Also wenn Sie schon die Filialen jetzt rapide abbauen und, was ich ja gut finde, sagen, es gibt vielleicht verschiedenste Geschäfte, wie zum Beispiel so ein Kiosk mit allerlei, da können wir dann auch noch so Postdienstleistungen mit unterbringen. Finde ich einen guten Ansatz, ne? Also lieber mehrere Verteilstationen als eine, wo ich dann lange Schlange stehe und die nur so komische Öffnungszeiten hat. Dennoch, wenn die jetzt ihre Filialen nicht hergeben wollen, nicht verlieren wollen, den Kontakt zu Menschen, auch da muss es anders zugehen. Also ich wünsche mir da als allererstes eine ganz andere Wohlfühlatmosphäre, dass wenn ich da reinkomme, dass ich mich darauf freue, das zu besuchen und nicht, dass ich denke, halt, das ist hier irgendein Gedönsladen und am Ende steht einer und ich stehe hier in der Schlange ganz hinten, bis ich endlich dran bin. Ich sag mal nicht Lounge-Atmosphäre, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber kann man denn nicht zum Beispiel mal dieses Gelb ein bisschen renovieren, dass man das ein bisschen, vielleicht so ein bisschen frischer macht, dass man die Farbe irgendwie in die Gegenwart holt? Was fällt dir dazu ein bei der Farbe?
Vielleicht ein bisschen wärmer, Richtung Orange. Hm. Richtung Orange, ja. Und vielleicht so ein Farbverlauf, der so ein bisschen Sonnenaufgang simuliert, weil morgens kommt ja die Post, so war es früher, heute kommt sie ja eher nachmittags, ja. Aber weißt du, dass man so ein Tequila Sunrise dazu reicht, der dann ja auch diese ja. Farbe wieder auf, ja du, ja bist schon wieder dabei, ne? Da wird er ganz,
ja,
da wird er ganz schnurrig, ja. Der Olaf, dann schickst
ja,
du auch.
Es muss ja nicht, es gibt ja auch einen Virgin Tequila Sunrise.
Na gut, aber auf jeden Fall, dass man, ich weiß, was du meinst, also man muss die Leute irgendwie wieder dazu bringen, dann zahlen sie auch mehr dafür, also einen schönen Brief.
Ja.
Ja, wo ich lange drüber nachdenke, ihn dreimal zerknülle und dann wieder wegwerfe und den neu schreibe und dann habe ich ihn endlich fertig. Und dass der in einer guten Atmosphäre von einem guten Menschen überbracht wird, das muss ja nicht gleich der Kurier der Zarin sein, aber irgendwie so nett und nicht nur in den Vorgarten geschmissen oder irgendwo, da würde ich auch einfach mehr Geld für zahlen. Und dann, weil es muss sich ja rentieren, das ist ja eine Branche, das ja, ist ja ein Business, stimmt. Aber dann würde ich auch 1,50 für zahlen, weißt du? Und nicht, wo sind ja. wir jetzt gerade, ich glaube bei 80 für einen Standardbrief oder so. Und,
ja, ach, da steigt ja auch keiner mehr durch und ab wann ist es zu schwer und da musst du schon wieder mehr bezahlen und dann, das ist ja auch ein ständiger Kampf, da hinterher zu gehen. Jeder muss zu Hause so ein Durchschnittsgrößenmesser, eine Briefwaage und alles haben, damit er sich da auskennt.
Das ja, und du hast Quatsch. Vom letzten Jahr noch die 70er Briefmarken und schwupps sind sie bei 80 und du musst 10er Briefmarken irgendwo aus dem Automaten ziehen, um die noch zu verwenden oder du tust zwei zusammen und vergeudest dann halt Geld. Das ist auch
also
Wahnsinn.
In eine Postfiliale zu gehen, gibt mir das Gefühl, zu einer Drückerkolonne zu gehen, zu denen nach Hause zu gehen. Ne? Ich habe immer die Angst, dass man mir schon wieder eine Altersvorsorge aufschwatzen will oder irgendwas anderes. So, und diese ganzen Sachen, das nehmen wir jetzt alles mal weg. Wir machen dieses leicht orangige, wohlfühlige, schon allein über die Lichtstimmung in der Filiale. Wir machen das alles offener und dann als erstes kommt nicht, wie gesagt, der 100. Geschenkkartenkorb oder so, da kommt der Skriptolkurs. Ja, da kann ich einen Skriptolkurs buchen und dann lerne ich.
Was ist denn ein Skriptolkurs?
Na, das ist diese Feder, was du mir gerade so vorgeschwärmt hast, wenn noch richtig schöne Kunst beim Verfassen von Briefen gefragt ist. Da habe ich diese spitze Feder, die ich in Tinte tunke und wo ich dann so mit ganz aufwendiger, schöner Schrift heiß verehrter Konstantin und dann schmeichle ich mit Worten und da lerne ich dann auch die Schrift zu gestalten, nicht nur den Text runterzurasseln. Etwas, wofür man sich ja heute keine Zeit mehr nimmt. Sowas könnte zum Beispiel ein Angebot von mehreren sein, die dann da stattfinden, statt mir da dauernd irgendeine Altersversicherung aufzuschwatzen.
Und am Ende siegelst du ihn dann zu, dass er auch nicht gelesen wird. Und du hast
mit
natürlich.
Mit einem Zischen.
Mit einem Zischen und vor allem brauchst du auch keinen Umschlag, weil du faltest ja einfach den Brief an sich. So wurde es ja früher gemacht. Und dann, ne, schön zugemacht mit so einem Wachszeug. Und dann kommt da dein Olaf.
So, und wenn ich erstmal da bin, also für den Kurs muss ich natürlich was bezahlen, aber das ist nur der Einsammler. Das ist sozusagen nur der Köder. Dann können Sie, also jetzt, Herr Mollig, Sie haben sich jetzt so viel Zeit genommen für Ihre Liebste, die freut sich mal wieder überrascht zu werden. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Paket 1, der klingelt und gibt das mit einem Gruß. Paket 2, wir parfümieren den noch schön, bevor wir den abgeben. Paket 3, liegt noch eine Rittersport dabei und Paket 4 wird gesungen. Und dann da kommen dann die Premium-Services. Da wird es dann geil. Wir sollten vor allen Dingen mit Parship und Co. zusammenarbeiten, dass vielleicht nochmal die Partnervermittlung, das Ansprechen persönlicher wird. Da schreibe ich nicht einfach ein plingende Mail, hallo, du bist mir aufgefallen, sondern da kommen wieder diese wirklich echten, authentischen Gefühle zum Tragen, wie sie eben nur haptisch möglich sind. Und da spielt die Post den Vermittler.
Ach so, dann bleibt der Postbote auch, man kann den auch beauftragen, dass er dann da bleibt und vielleicht noch
die Antwort mitnimmt.
Ja, wenn man, wenn das so mal über den Kopf streichelt oder so, wenn das vielleicht eine Absage ist oder wenn das irgendwie, wenn du Schluss machst per Brief dann mit irgendwem oder so oder auch einfach sagst, Hase, das wird nichts mit uns, dann bleibt er noch da und drückt sie noch einmal kräftig und so. Das sind alles so, man kann so emotional packages kaufen.
Yes. Ja. Also da sehe ich wirklich jetzt erstmal, und auch zum Beispiel jetzt, da sind wir jetzt am Markt der Liebe und der Beziehungen zwischen Menschen, aber was ist, wenn zum Beispiel gute Nachrichten kommen? Normalerweise steht da, sehr geehrter Mollek, möchte Ihnen mitteilen, das Jobangebot steht irgendwie, weiß ich nicht, so banale Sachen.
Na, hat er noch ein Prosecco dabei?
Eine Konfettikanone, kleine Boombox, wo er irgendwie We Are The Champions abspielt. Das wird ein bisschen zelebriert. Wenn es mal gute Nachrichten gibt, dann soll es auch mal zelebriert werden.
Ja.
Und dass einfach auch gebucht werden kann, dass man sagt, Mensch, hier, wir wollen den Onboarding, wir wollen den in unserem Unternehmen willkommen heißen, aber nicht einfach nur den Vertrag schicken, hier unterschreiben. Da gibt es eine kleine Zeremonie und dann freut man sich gleich umso mehr auf die neue Aufgabe.
Das ist toll. So machen wir das.
Und es geht natürlich auch in die andere Richtung. Also vielleicht so ein bisschen
gibt's eine Ohrfeige.
Traurigen Momenten. Sie sind geblitzt worden, 300 Euro, einen Monat Lappen weg. Kann vielleicht entweder wahlweise pädagogisch, dass der Postbote kommt und sagt, ich muss da nochmal mit Ihnen überreden, das war nicht in Ordnung. Oder aber, wenn es eine ganz traurige Nachricht ist, dass er einfach auch so mit gesetzter Kleidung dann in dem Moment eine ernste Miene macht und sagt, alles wird wieder gut, ich habe hier nochmal ein paar aufbauende Tequila Sunrises für Sie oder so. Also einfach mal verschiedenste Situationen durch Premium-Service begleiten. Gut, da hat er ein bisschen mehr zu tun, wenn er durch eine Großstadt geht. Deswegen sage ich dann auch vielleicht auch nur zweimal die Woche, dass er vorbeikommt und sich für jeden mehr Zeit nimmt.
Ja, und dann auch eine starke Schulter, die dann der Postbote oder die Postbotin hat, zum Ausweihen über so einen Mahnbescheid oder so. Auch einfach mal bietet und ein paar Minuten noch da steht. Das finde ich gut. Also
wir haben
wir brauchen mehr
Services, wir brauchen mehr Emotionen, mehr Persönlichkeit und den ganzen Scheiß mit hier einfach nur schnell, das machen wir dann alles per E-Mail, ganz ehrlich. Und auch die Behörden werden ja irgendwann nur noch per E-Mail arbeiten, das vielleicht dauert es noch ein paar Jahre.
Jahrzehnte.
Aber deswegen, dann hat er auch wieder Zeit und dann weg mit den Scheiß-Prospekten, die ich nicht bestellt habe, da soll er mir auch lieber das per Mail schicken, dann kann ich das direkt löschen und abbestellen.
Sehr gut, finde ich
das
gut.
Das war der Branchenbreaker, oder? Wollen wir es so machen?
Ja, so machen wir es. So machen wir es gleich. Ja.
Prima. Dann habe ich die Nachricht für dich, dass du schon wieder dran bist mit der nächsten Rubrik, nämlich mit deinem Wunsch, dich einem besonderen Tier zu widmen.
Oh, ich weiß es ganz genau. Es ist der Leierschwanz.
Es ist der Leierschwanz, mein Spitzname in der Schule. Und jetzt bin ich sehr gespannt, alles von dir über dieses Tier zu erfahren.
Ja, der Leierschwanz ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber er hat sich eingebrannt. Nee, genau, es war in einem Trailer, den ich gesprochen habe, über einen Tierfilm. Und da war der Leierschwanz. Und der ist ganz abgefahren, denn er kann der kann wirklich jedes Geräusch auf dieser Erde, was er häufiger gehört hat, nachmachen. Und zwar in Perfektion. Und das Abgefahrene ist, warum machen die das? Also erstmal, wie sieht er eigentlich aus? Der ist eigentlich relativ langweilig, muss man sagen. Aber da hinten die namensgebenden langen Schwanzfedern. Und die hängen da so rum. Und die sind so ziemlich, die sehen aus wie so tote Fische eigentlich. Und also wie so mit so Gräten und so. Irgendwie sieht der nicht richtig geil aus hintenrum. Auf jeden Fall. Und der, wenn er sich paaren will, dann scharrt der, dann entweder sucht er sich einen Hügel, um ein bisschen erhöht zu sein, um sich zu präsentieren, der Leierschwanz, der Leierschwänzin. Oder eben, wenn es keinen Hügel gibt, weil er hier in Norddeutschland irgendwo ist, dann scharrt der sich irgendwie was zusammen erstmal. Also er hat richtig Vorbereitung, der geht aufs Ganze und dann scharrt er sich so einen kleinen Hügel zusammen und dann setzt er sich da drauf und dann fängt er an, laut zu singen für sein Weibchen. Und, und weil er nämlich auch, er imitiert ja alles und zwar ganz viele Stimmorgane aller Singvögel. Er hat nämlich das ausgeprägteste Stimmorgan selber. Und das ist ganz abgefahren. Und Vögel, also Leierschwänze, die in zum Beispiel im Zoo aufwachsen oder leben oder eben halt in Gefangenschaft bei Menschen, die imitieren dann eben auch Fotoapparate und alles Mögliche. Du kannst denen im Grunde alles, sagen wir, 10-mal vorspielen oder vielleicht auch 100-mal, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ziemlich schnell geht das. Und dann kann der das perfekt imitieren. Also er könnte auch im Grunde so eine Art Anrufbeantworter für dich sein, wenn du dem so einen Text vorquatscht. Und der
oder für Spionage eingesetzt
oder werden. Oder für Spionage.
So Gespräche, der setzt sich einfach auf die Bank neben den anderen Spionen und gibt das nachher wieder, wenn das ein bisschen länger auch sein darf.
Ja, oder aber früher hatte man doch, wenn man irgendwo angerufen hat, kennst du das noch aus den 80ern, wenn irgendwer entführt wurde und dann hatte man, konnte man anrufen an so einer Nummer und dann hat man so bei den Kronzuckerkindern oder so, dann konnte man die Stimme erkennen, sollte man am Telefon, dann konnte man so ein Band abhören. Das könnte auch der Leierschwanz machen zum Beispiel, weil der es ja perfekt imitieren kann. Und jetzt sage ich noch, warum der das nämlich eigentlich macht. Denn der imitiert damit ein Bedrohungsszenario, ähnlich wie der Drongo, erinnerst du dich noch, vor einigen Wochen?
Das wäre mein nächster Hinweis gewesen. Das klingt verdammt, als ob die verwandt sind, der Drongo und der Leierschwanz.
Ja, weiß ich nicht, ob sie sind. Der Leierschwanz ist ein, ich glaube, ein Sperlingsvogel. Der Drongo glaube ich nicht. Aber jetzt pass auf. Der Drongo wollte ja die anderen, die Erdmännchen zum Beispiel, abhauen lassen, indem er den Hilferuf oder den Warnruf imitiert, dass sie sagen, oh, Gefahr, weg. Der Drongo kommt an und frisst. Beim Leierschwanz geht es um das große andere Bedürfnis, den Sex. Und zwar hat er endlich eine Leierschwänzin gefunden, die auf seinen zusammengescharten Hügel mit raufging. Aber irgendwie ist sie so, stellt dann fest, nach dem ersten Date ist halt doch nicht so geil. Dann geht sie eventuell und droht zu sagen, nee, das passt doch nicht. Und dann imitiert er nämlich andere Vögel oder andere Dinge einfach und generiert damit ein Bedrohungsszenario. Und zusammen ist man stärker, deswegen bleibt sie nämlich doch bei ihm. Und eventuell kommt es dann doch noch zu Knickknack. Und deswegen macht er den ganzen Zinnober. Und das total abgefahren.
Hm. Also der Leierschwanz, sehr beeindruckend, was er alles tut, um mal wieder so ein bisschen in die Kiste zu kommen. Und wie dieses Häufchen, was er da bildet, da zieht er einfach alles zusammen, was er so findet, geäst oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, er schart so ein bisschen losen Dreck zusammen. Das ist ja jetzt auch nicht riesig. Aber soll ich dir mal was vorspielen vom Leierschwanz? Ein kleines Potpourri? Ich habe hier mal was vorbereitet. Ja. Das ist eine Motorsäge.
Ja. Verblüffend.
Das ist ein Akkubohrer. Säge. Ja. Polizei oder Feuerwehr.
Das kann man immer gebrauchen.
Und das. Was ist das? Mach mal ein bisschen leiser. Und da redet er was.
Weiß nicht.
Und jetzt pfeift er wie ein Vollidiot. Das war's. Ist das nicht abgefahren? Das macht alles der gleiche Vogel. Also die gleiche Art von Vogel.
Das wirklich wahr. Das ist jetzt irgendwie so auch so, wie gesagt, der Drongo war ja schon beeindruckend, aber der Leierschwanz, abgesehen von seinem beeindruckenden Namen, der haut da richtig einen raus. Aber er muss ja das alles irgendwo vorgespielt bekommen. Also es ist ja so, er muss ja gebrieft werden sozusagen.
Genau. Man kann ihn prägen, man kann, aber was ihr gehört, da war ein Akkuschrauber dabei, da war eine Säge, da war irgendwie so ein Star Wars Zeug war dabei. Das haben wahrscheinlich Leute ihm öfter vorgespielt, aber einfach um zu zeigen, dass der alles imitieren kann und eben auch dementsprechend alle anderen Tiere um ihn herum in seiner Gegend. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wo der vorkommt. Ich glaube so eher in Australien oder Asien oder so, das bin ich mir nicht ganz sicher.
Ah, okay, nicht heimisch, weil der könnte ja eigentlich sonst prima auch am Theater eingesetzt werden, um da so ein bisschen die Effekte einzuspielen. Das ist ja, da würde ja jeder Effektemacher und jeder Computer überflüssig, wenn man dem Leierschwanz einfach auf Kommando sagt, jetzt die Säge, jetzt der Akkuschrauber.
Ja, die Geräuschemacher, auch beim Hörspiel und so. Richtig gut.
Ja, der Leierschwanz, ein faszinierendes Tier und wir haben es irgendwie ein bisschen mit den Vögeln in letzter Zeit und ich habe eindeutig den gesagt und ich finde das super. Wir wollen mal gucken, ob wir bei der Tierwelt dem noch mal ein bisschen was anderes hinzufügen können, aber auf jeden Fall immer wieder etwas, wohin wir fasziniert zurückkehren und das bringt uns schon, gefühlt schon, aber die Sendung ist gar nicht so kurz, wie sie sich anfühlt, zum Schnapsidee-Moment, der Moment, bei dem wir den Zuschauern da draußen eine einmalige Gelegenheit bieten, Geld und Reichtum zu erlangen. Und ich werde wahnsinnig, aber auch das kommt von dir. Die Sendung ist eigentlich heute deine Spezialsendung. Welche Schnapsidee hast du und wirst du jetzt den Zuschauern kredenzen, die bitte geklaut werden soll?
Genau, also mich nervt wie viele andere dieses Gepiepe im Auto. Und damit meine ich jetzt gar nicht so, wenn ich mich nicht anschnalle, sondern dieses Gepiepe.
Wenn der Leierschwanz neben dir sitzt.
Wenn der Leierschwanz, man könnte den Leierschwanz hinten in den Kofferraum packen und der sagt dann immer, wie weit ich noch zurückfahren kann. Nee, tatsächlich fände ich es ganz cool, wenn man so wie beim Navi verschiedene Stimmen in sein Auto laden könnte und dann sagt der eben nicht piep, 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 sondern wenn ich an das Auto hinten ranfahre, langsam am Einparken, sondern der sagt so Sachen wie, ja, geht noch, ja, hast noch einen Meter. Ja, nee, mach mal. Zieh mal noch. Ja, nee, das läuft. Oh, jetzt. Achtung, Achtung. Ah, ah. Und dann aber auch eine Reaktion, wenn man irgendwo angeditscht ist. Dass er dann sagt, oh, Alter, sag mal, bist du weich? Oder sag mal, spinnst du? Ich habe doch gesagt, dass man sich auch so streiten kann mit dem vielleicht. Also auf jeden Fall eine Einparkhilfe, die menschlich mit einem spricht. Und da könnte man auch verschiedene Promis zum Beispiel oder Arten, irgendwie so die gestrenge Tante oder den gemütlichen Bayerischen, der sagt, ja, komm, ups, na näher hier, okay, Vorsicht, Obacht oder so. Das finde ich gut. Also wenn man es ein bisschen individualisieren könnte, diese Einparkhilfe, das wäre meine Schnapsidee.
Finde ich gut. Ich bin ja jemand, der tatsächlich, und man weiß, dass es vielen Menschen so geht, wenn er zum Beispiel rückwärts einparkt, die Musik leiser machen muss. Frag mich nicht, warum das so ist, aber ich könnte nie, wenn ich jetzt gerade eben schön das neue Jendrik-Lied vom ESC gehört habe, das volle Lautstärke durchhören, während ich einparke, muss die Musik leise gemacht werden. Ich weiß nicht, ob ich auf Geräusche lausche des Anstoßes, wenn ich mit Stoßstange Stoßstange berühre, aber es gehört zur Konzentration dazu. Und das Piepen, mein Auto hat es leider nicht, aber wenn man mal einen Leihwagen hat, empfinde ich auch manchmal als so bedrohlich, so als wenn jetzt gleich irgendwie, erinnert ja auch so ein bisschen an dieses Herzmessgerät, Pulsmessgerät im Krankenhaus, wenn die Nullkurve erreicht ist, wenn es nur noch durchgehend piep macht, alles ist zu spät. Dagegen würde ich mich auf was Beruhigendes sehr freuen, wenn so eine George Clooney oder Dr. House-Stimme sagt, mein lieber Freund, da hast du jetzt noch ein kleines bisschen und dann ist aber auch gut.
Ja,
und dann mal wieder einschlagen nach vorne. Der kann ja auch gleich für die etwas eingeschränkteren Parkmenschen unter uns, die da nicht so mit zurechtkommen oder das Auto ist noch neu oder ein bisschen groß, die können das ja auch ein bisschen moderieren und sagen, wenn du jetzt einschlägst, vorne noch 20 Zentimeter, dass man sich wie von so einem Fahrlehrer gut abgeholt und aufgehoben fühlt.
Ja, das ist auch gut. So eine Erweiterung, die dich quasi ein bisschen coacht. Das finde ich auch gut.
Ja. Denn also, da ist viel Spielraum. Also alleine die Stimme, die Persönlichkeit gegenüber dem Piepen, das finde ich schon mal super. Aber noch ein paar Ratschläge oder vielleicht auch mal Lob hinterher. Also mein Freund, das hast du so gut gemacht, da passt kein Blatt mehr dazwischen. Also dass man dann auch mit einem guten Gefühl aussteigt, vielleicht hat man danach einen schwierigen Termin, fühlt sich gleich ein bisschen besser.
Ja, oder auch so ein moralisch eingebautes Gewissen. Also wenn du dann doch mal berührt hast, der dann gleich sagt so, ja, aber das war nicht so schlimm, der hat nichts.
Kannst ja, genau.
Brauchst kein Zettelchen dran machen oder brauchst
du. Wir sagen es keinem.
Ich sag's auch keinem, geh einfach weg, da ist nichts. Na, so ein kleiner Sensor, der gleich checkt, ist da ein Schaden. Und dann sagt er dir gleich so, Diggi, mach dir mal keine Sorgen, das ist alles in Ordnung, geh einfach.
Ja.
Musst da jetzt nicht warten, ist keine Fahrerflucht oder so.
Die Einparkstimme, ich finde es gut, man kann natürlich sowieso, ich weiß, es wird jetzt immer mehr Sprachassistenten im Auto auch geben, nicht alle wollen das. Im Moment bauen auch noch viele Automobilhersteller an ihren eigenen Lösungen, das finde ich doof. Wir haben ja schon Lösungen und vielleicht wird es besser, wenn die da alle mal zusammen dran arbeiten. Aber das könnte das erste Sinnhafte sein. Natürlich klar, wie du sagst, auch Navigation ist auch ein Thema, dass ich sage, hier bring mich in die Rosenstraße 14, dass ich das nicht alles tippen muss. Dann spreche ich mit dem Gerät, damit es mir leichter fällt und ich die Hände am Steuer halten kann, aber warum nicht auch er oder sie mit mir? Und dann auch da nicht nur Navigation, sondern genau, Einparkhilfe kann auch sein von wegen, Ölwechsel ist auch bald mal wieder fällig, ne? Wenn du demnächst an der Tanke bist, einfach mal so Tipps geben, so ein bisschen das Pflege des Autos betreffend oder so, finde ich gut.
Oder einfach plaudern mit dir, wenn du lange unterwegs bist, alleine im Auto.
Ja, na, wie war es denn heute bei der Arbeit? Ja, das könnte ein bisschen intim werden, aber ja, warum nicht? Ja, je nachdem, wie lernfähig die KI dann dahinter ist, ne?
Ja, genau, da könnte man es auch verbinden mit den anderen Autos auf der Autobahn zum Beispiel.
Ja, das gab's schon, das nennt man CB-Funk.
Die Funkfüchse.
Hier ist Moneymobil 13, Moneymobil, wer ist on air, wer ist mit mir? Und dann, ja, CB-Funk eigentlich, oh, das hätte ich jetzt gar nicht sagen dürfen, aber vielleicht ist ja eine der Branchenbreaker CB-Funk, dass wir CB-Funk in die Gegenwart holen.
Da muss ich mich aber nochmal in den Kaninchenbau CB-Funk überhaupt reinbegeben, da bin ich nicht so richtig firm drin.
Da mach dir mal keine Sorgen, da führt Fadi dich durch. Ich bin nämlich CB-Funker damals gewesen. Mein Vater hat extra für mich dennoch eine riesige Antenne, nicht auf, aber unter das Dach gebumst, damit ich schön Empfang bis nach Frankreich habe. Und dann habe ich da in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer gesessen und habe da CB-Funk-Erfahrung gesammelt. Da führe ich dich sonst durch. Aber das, ja, da müssen wir erstmal gucken. Nicht, dass die Leute sagen, gibt's doch schon, heißt WhatsApp und funktioniert ganz wunderbar.
Ja, ich höre dann noch ein paar Folgen von Die Funkfüchse.
Oh, ja. Das war die Schnapsidee, sind wir sehr zufrieden mit eigentlich, oder?
Ja, ne? Machen wir.
Ja. Und wenn jetzt noch jemand den NDR überzeugen könnte, auf dem Second Screen des nächsten ESC die Jury-Sitzung zu übertragen, ist das so eine halbe Schnapsidee, dann haben wir eigentlich mit dieser Sendung wieder viel bewirkt und würde ich sagen, die ist so rund und können wir sie aufnehmen.
Wir können die ja online auch verlinken, den NDR. Dann hören die das auch vielleicht. So.
Absolut, das machen wir.
Ja?
Eine linke Nummer von uns. Und nicht vergessen, wer sich in die Lage versetzt fühlt, uns groß rauszubringen, der bekommt seine eigene individuelle Sendung nur über ihn oder sie. Dann bitte bei uns melden über den Instagram-Account.
Sonnenbuben.
Ist die beste Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und dann gibt es ein großes Special. Aber da muss auch schon ein bisschen Reichweite dahinter sein. Ich freue mich, wenn es mal jemand macht.
Die können uns auch alle gerne sonst einen Brief schreiben, parfümiert und mit, nicht Kalligrafie, wie hieß das?
Skriptol.
Skriptol, ah ja.
Skriptol.
Da freuen wir uns auch drüber.
Alles klar, dann nehmen wir jetzt auf. Bist du bereit?
Ja.
Und